Wollen wir wieder aufstehen zum Gebet. Danke, lieber Vater im Himmel, im Namen Jesu, wollen wir dir jetzt auch diese Stunde hinlegen, wo wir das Wort betrachten. Wir beten um deine Führung und um deine Hilfe, dass wir geöffnete Augen bekommen von unserem wunderbaren König. Amen. Wir wollen Lukas Evangelium aufschlagen. Und ich möchte heute das fortsetzen eigentlich, was ich in den letzten beiden Malen gemacht habe. Wir haben ja über Ziele geredet und über stille Zeit. Und heute ist ein weiteres wichtiges Thema, das auch sehr viel unsere Gemeindepraxis betrifft. Und das ist, ich möchte gerne über das Mahl des Herrn was sagen. Und ich möchte das aber in einen größeren Zusammenhang stellen. Aus dem Lukas-Evangelium. Wir wollen lesen Kapitel 22. Lukas Kapitel 22, Vers 1. Es nahte das Fest der ungesäuerten Brote, das Passa genannt wird. Und die hohen Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn umbringen könnten. Denn sie fürchteten das Volk. Vers 7. Es kam derjenige Tag der ungesäuerten Brote, an dem das Passa geschlachtet werden musste. Und er sandte Petrus und Johannes und sagte, geht hin, bereitet uns das Passa vor, damit wir essen mögen. Und sie sagten zu ihm, wo willst du, dass wir es vorbereiten? Er sagte zu ihnen, siehe, wenn ihr in die Stadt hineingeht, wird euch ein Mann begegnen, der einen Tonkrug mit Wasser trägt. Folgt ihm in das Haus, wo er hineingeht. Und ihr sollt dem Hausherrn des Hauses sagen, der Lehrer sagt dir, wo ist das Gastzimmer, wo ich mit meinen Jüngern das Passa essen mag? Und jener wird euch einen großen, mit Polstern belegten Obersaal zeigen, dort bereitet es vor. Und sie gingen weg und fanden es so, wie er ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passa vor. Und als die Stunde kam, legte er sich zu Tisch, und die 12 Apostel legten sich zusammen mit ihm zu Tische, und er wandte sich an sie und sagte, mit großer Sehnsucht begehrte ich dieses Passa mit euch zu essen, bevor ich leide. Denn ich sage euch, ich werde davon auf keinen Fall mehr essen, bis dass es erfüllt sein wird im Königreich Gottes. Und er nahm einen Becher in Empfang und dankte und sagte, nehmt diesen und teilt ihn unter euch, denn ich sage euch, ich werde auf keinen Fall von dem Erzeugnis des Weinstocks trinken, bis dass das Königreich Gottes gekommen ist. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab ihnen und sagte, dieses ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedenken. Ebenso nahm er auch den Becher nach dem Mahl und sagte, dieser Becher ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Das war der eine Text. Der andere Text, den wir lesen, ist Kapitel 19. Kapitel 19, Vers 28. Und nachdem er das gesagt hatte, ging er voraus und zog hinauf nach Jerusalem. Und es geschah, als er sich Bethphage und Bethanien nahte, gegen den Berg hin, genannt der Berg der Olivenbäume, also Ölberg auch, sandte er zwei seiner Jünger und sagte, geht hin in das Dorf gegenüber, wenn ihr hineinkommt, werdet ihr darin ein Fohlen angebunden finden, auf das noch nie ein Mensch sich setzte. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand euch fragt, weshalb bindet ihr es los, sollt ihr zu ihm so sagen, der Herr bedarf seiner. Die Abgesandten gingen weg und fanden es so, wie es ihnen gesagt hatte. Und als sie das Fohlen losmachten, sagten dessen Herren zu ihnen, warum bindet ihr das Fohlen los? Sie sagten, der Herr bedarf seiner. Und sie führten es zu Jesus, und sie warfen ihre Oberkleider auf das Fohlen und setzten Jesus darauf. Während er hinzog, breiteten sie ihre Oberkleider auf dem Wege aus. Und als er Jerusalem näher kam, schon gegen den Abhang des Berges, des Ölberges, fing die ganze Anzahl der Jünger mit Freude und großer Stimme, lauter Stimme an, Gott zu preisen über alle Krafttaten, die sie gesehen hatten. Gelobt sei der König! Ja, da kommt im Namen des Herrn, sagten sie. Friede im Himmel und Herrlichkeit in den höchsten Höhen. Und etliche der Pharisäer aus der Menge richteten sich an ihn und sagten, Lehrer, strafe deine Jünger. Und er antwortete und sagte ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen, werden die Steine schreien. Und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie. Und er sagte, wenn doch auch du an eben diesem deinem Tage zur Kenntnis genommen hättest, was zu deinem Frieden diente. Nun aber wurde es vor deinen Augen verborgen. Es werden nämlich Tage über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich herumziehen und dich umzingeln und von allen Seiten bedrängen und dich zu Boden strecken und dich und deine Kinder in dir, und sie werden in dir nicht Stein auf Stein lassen, dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Und er ging in die Tempelstätte und fing an, die hinauszutreiben, die darin verkauften und kauften, und sagte zu ihnen, es ist geschrieben, mein Haus ist ein Haus des Gebets, aber ihr machtet es zu einer Räuberhöhle. Und er lehrte täglich in der Tempelstätte, aber die hohen Priester und die Schriftgelehrten und die Ersten des Volkes suchten ihn umzubringen, und sie fanden nicht, was sie tun sollten, denn das ganze Volk hing ihm an und hörte auf ihn. Mal bis daher. Wir haben jetzt gelesen von zwei Einzügen des Herrn in die Stadt Jerusalem. Habt ihr gemerkt, wie parallel das läuft? Beide Male hat der Herr Jesus zwei Jünger vorausgeschickt, die sollten vorbereiten, seinen Einzug. Die sollten vorbereiten, sorgfältig vorbereiten, was dann in Jerusalem geschehen soll. Geht hin und so weiter. Und dann heißt es immer, sie fanden es so, wie er es ihnen gesagt hatte. Und dann haben sie vorbereitet. Die einen haben den Esel geholt, die anderen haben den Obersaal vorbereitet. Das geschah, als eine geschah am Sonntag, am Palmsonntag, und das andere geschah am Gründonnerstag. Und das eine Mal kam er und erfüllte die Prophezeiung aus Sacharja 9, Vers 9, siehe, dein König kommt zu dir, reitend auf einen Esel, auf einen Eselsfüllen. Und das zweite Mal kam er, um das Passa zu erfüllen. Das heißt ja, dass er jetzt das Passa erfüllen wollte, das Passalam. Und der Rahmen, wo das geschah, ist immer der gleiche. Er kommt von Bethanien herunter nach Jerusalem in die Stadt. Das erste Mal am Palmsonntag. Und dann ist er immer wieder in der Nacht hinausgegangen und hat da draußen, irgendwo haben sie ein Zelt aufgeschlagen am Ölberg oben, wo die Pilger, die Festpilger ja ihre Zelte aufgeschlagen hatten. Denn es waren so viele Leute zur Passezeit in Jerusalem, da hatten wir keinen Platz bei irgendjemand noch im Haus. Die Hotels waren alle voll. Also, er ist dann immer auf den Ölberg hinaus und kommt dann wieder jedes Mal am Abend herunter, jedes Mal am Morgen herunter. Aber am Gründonnerstag kommt er extra zu einem geheimen Treffen mit seinen Jüngern herunter in die Stadt, zu einem bestimmten Saal, der genau vorbereitet worden ist. Also wir haben hier zweimal eine Vorbereitung für einen Einzug des Herrn, einmal einen öffentlichen Einzug und einmal einen geheimen Einzug. Einen geheimen Einzug des Herrn in Jerusalem. Beides Mal war es eine wichtige Handlung. Das erste Mal wurde er als König öffentlich gefeiert von seinen Jüngern und vielen Leuten, die da gerufen haben, gelobt sei der König, der im Namen des Herrn kommt. Und das zweite Mal nur mit seinen Zwölfen zusammen bei diesem denkwürdigen Abend, Gründonnerstagabend, wo er das letzte Mal mit ihnen gegessen hat. Und also beide man fragt sich, wieso hat der Lukas das so berichtet? Ich meine, das war ja auch wirklich so, aber nur Lukas berichtet so auffällig, dass es so zwei solche ganz parallele Einzüge gab, genau mit Vorbereitung und dann mit Einzug. Einmal also heißt es, der Einzug wird so arrangiert, dass möglichst große Aufmerksamkeit da ist. Es ist am Tag, am helllichten Tag, und es werden die Kleider auf den Weg gelegt und ein Esel wird geholt. Und beim zweiten Mal ist es ganz anders. Es ist in der Nacht, es ist verborgen, es ist bei irgendwo so in einem oberen Saal, also so ein, wie die Juden das haben, so ein Festsaal, kleiner Festsaal mit Polstern belegt. Das eine Mal war es eine geborgte Eselin, das andere Mal war es ein geborgter Obersaal. Das eine Mal war es, um das Schriftwort von Jesaja 9 zu erfüllen, das andere Mal war es, um das Passafest zu erfüllen. Das eine Mal kommt ganz klar heraus, dass der König öffentlich einzieht, aber das Volk mag ihn nicht. Die Führer des Volkes, so muss ich sagen. Aber die Führer des Volkes mögen ihn nicht. Wir haben gelesen, sie haben sich überlegt, ihn umzubringen. Sie haben gesagt, was soll das eigentlich? Und Jesus sagt, wenn die Menschen schweigen, wenn die Jünger schweigen, dann werden die Steine schreien. Und das eine Mal ging es darum, dass der König öffentlich einzieht, aber er wird von Jerusalem verworfen und der Herr Jesus weint über Jerusalem, weil die Führer des Volkes, die religiösen Führer ihn verworfen haben. Er weint über Jerusalem, er weint über die Stadt, weil es wird ein furchtbares Gericht geben über die Stadt, haben wir hier gelesen in Kapitel 19. Weil du nicht erkannt hast die Zeit deiner Heimsuchung. Und das andere Mal erklärt er die wichtige Rolle des Passahlammes, was das Passahlamm bedeutet. Also bei dem öffentlichen Einzug, da geht es darum, dass der Messias sich darstellt als der, wer er ist, der König, und er wird verworfen, öffentlich verworfen, wird rausgeworfen sozusagen. Und es gibt dann auch ein Gleichnis, das erzählt wird von einem Mann, der einen Weinberg besessen hat, und sie haben den geliebten Sohn umgebracht. Die Pächter haben den geliebten Sohn des Besitzers des Weinberges umgebracht. Und er wird kommen und wird Rache üben. Und das Königreich konnte nicht aufgerichtet werden. Oder der König kam in die Stadt Jerusalem, in seine Residenzstadt, in die Hauptstadt, und das Königreich konnte nicht aufgerichtet werden. Und nachher, aber dann im Geheimen, hat er sich dann mit den Jüngern getroffen, Kapitel 22. Und da hat dann er den Jüngern gesagt, das Königreich wird im Geheimen aufgerichtet. Das Königreich wird in unsichtbarer Weise aufgerichtet. Und sie feiern dann dieses Mahl mit dem König. Und darum geht es mir. Das ist jetzt das, worauf ich hinaus will. Was ist die Bedeutung von diesem Mahl des Herrn? Da waren die Jünger zusammen mit dem König, der öffentlich verworfen wurde. Und jetzt sitzt er mit ihnen, also damals ist man ja gelegen auf so Teppichen am Boden und auf Polstern. Und da ist jetzt der König mit ihnen zusammen und er erzählt ihnen vom Königreich. Und er richtet sozusagen im Verborgenen das Königreich mit diesen seinen Jüngern auf. Und dann geht er sterben. Dann geht er sterben. Und die Welt, die Leute, die haben das Leiden und Sterben des Herrn Jesus gesehen. Aber sie haben keine Ahnung gehabt, was das Leiden und Sterben bedeutet. Und keine Ahnung von der Bedeutung des Leidens und Sterbens des Herrn Jesus. Was es eigentlich für sie bedeutet. Sie haben sich gedacht, die hohen Priester haben sich gedacht, jetzt sind wir den Jesus los. Das war ja ein richtiges Gerangel, sagen wir, ein richtiger Kampf um das Volk. Zuerst haben wir gelesen, als Jesus diesen ersten Tag, das war der Sonntag, da hineinkam, da hat er dann angefangen zu lehren im Tempel. Zuerst hat er im Tempel ausgetrieben, die Leute, die da gekauft haben, das war glaube ich am Montag. Und dann hat er täglich im Tempel gelehrt, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Täglich im Tempel gelehrt. Und das heißt, wir haben gelesen, Kapitel 19, am Ende, die hohen Priester versuchten ihn umzubringen. Und sie fanden nicht, was sie tun sollten, denn das ganze Volk hing ihm an und hörte auf ihn. Es war wie ein Wettlauf. Wer wird die Volksmassen gewinnen? Oder? Es war wie ein Ringen um das Volk. Wird jetzt der König das Volk gewinnen? Und es war so, je länger er predigte, desto interessanter war es für die Leute. Desto die Menschen kamen und es heißt dann, das ganze Volk hing ihm an. Und hörte auf ihn. Viele, viele kamen im Tempel. Und die Pharisäer hat das, und die hohen Priester, die Führer, die religiösen Führer, die hat das gestört, natürlich. Denn sie haben gedacht, jetzt verlieren sie das Volk. Sie waren bis jetzt die Herrscher des Volkes gewesen. Sie haben bestimmt, wie das alles abzulaufen hat in der Religion und so weiter. Und sie waren sich ihrer Sache sicher. Und jetzt kommt da dieser Jesus. Und macht das Volk abwendig. Und es war dann, die Spannung hat sich gesteigert. Am Dienstag gab es einen ganz, ganz langen Tag. Da gab es viel Gespräche und Diskussionen. Das ist das, was alles in Kapitel 20 steht. Gab alles am Dienstag. Das weiß ich, das wissen wir vom Markus-Evangelium. Markus-Evangelium sagt ganz klar, welche Tage das waren. Und wer das nachlesen will, im Markus-Evangelium gibt die genaue Chronologie. Lukas sagt es nur allgemein, 2 Tage vor dem Passa und so weiter. Aber hier, dieser Dienstag, also ein langer Tag des Lehrens, und der Herr Jesus wird auf die Probe gestellt, und in die Enge getrieben, aber er lässt sich nicht in die Enge treiben. Und es ist dann so, er endet dann an diesem Tag, Dienstagabend, mit dieser berühmten Rede, die sogenannte Ölbergrede. Das heißt, es war die Rede über die Endzeit, und wo er dann berichtet über das Schicksal Jerusalems, weil sie den Messias verwerfen. Das ist in Kapitel 21. Vers 20 zum Beispiel, Kapitel 21, Vers 20. Wenn ihr Jerusalem von Heerestruppen umringt seht, dann wisset, dass seine Verwüstung nahe gekommen ist. Und er hat dann von der Wiederkunft Jesu Christi, des Messias, in Herrlichkeit gesprochen. Und dann heißt es, Vers 37, Kapitel 21, tagsüber war er in der Tempelstätte lehrend und nachts ging er hinaus und übernachtete an dem Berge, genannt Ölberg. Und das ganze Volk machte sich früh morgens auf zu ihm hin, um ihn in der Tempelstätte zu hören. Das ganze Volk, ein großer Volksauflauf. Und dann kam der Mittwoch, und am Mittwoch haben die, das war Kapitel 22, Vers 2, die hohen Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn umbringen könnten. Denn sie fürchteten das Volk. Denn steht hier. Nicht? Und sie fürchteten das Volk. Nein, denn sie fürchteten das Volk. Sie wollen ihn umbringen, denn sie wissen, wenn wir Jesus weiter lehren lassen, verlieren wir das Volk. Und sie fürchten, dass das Volk auf seine Seite kommt. Das heißt, wir müssen jetzt schnell handeln. Wir müssen den Messias möglichst schnell umbringen. Weil sonst verlieren wir das Volk und wir haben die Autorität, die religiöse Autorität. Aber wenn der Jesus weiter so lehrt von dem Königreich und, so, und von dem, dass, wer er ist und was Gott eigentlich wirklich meint, dann verlieren wir das Volk. Und dann kommt Judas und sagt ihnen, ich habe eine gute Möglichkeit, ich kann ihn euch zu einem Zeitpunkt ausliefern, wann das Volk es nicht merkt. Die hohen Priester konnten nicht da reingehen in den Tempel, es sind 1000 Leute da, und sagen, so rückt er mal den Messias raus, oder den sogenannten Messias, und wir tun ihn jetzt kreuzigen. Das wäre gar nicht möglich gewesen, es hätte einen Aufstand gegeben. Nein, aber wenn man den im Geheimen mal so abführen, also verhaften könnte, wunderbar. Und Judas sagt, ich weiß genau die Gepflogenheiten meines Herrn. Und ich sage euch dann, wenn er alleine ist, ich hole euch dann, ich gebe euch das Zeichen, dann kommt und verhaftet ihn einfach. Am Abend. Und wie um die Zeit. Und dann kam dieser Donnerstag, dieser denkwürdige Donnerstag in dieser Woche. Und da erklärt der Herr Jesus seinen Jüngern das Passa. Merkt ihr, wie oft hier von Passa die Rede ist? Vers 1, das Passa. Vers 7, das Passa. Vers 8, bereitet uns das Passa. Vers 11, ihr sollt zu dem Hausherrn des Hauses sagen, der Lehrer sagt dir, wo ist das Gastzimmer, wo ich mit meinen Jüngern das Passa esse. Das heißt also, das Passa steht im Zentrum. Vers 15, Vers 13, sie gingen weg und fanden es so und bereiteten das Passa. Vers 15, mit großer Sehnsucht habe ich begehrt, dieses Passa mit euch zu essen, bevor ich leide. Und Jesus wusste, was kommen würde. Das war alles klar. Und für ihn war klar, dass er verworfen werden würde von dem Volk und dass er leiden muss vorher. Aber wie kann ich jetzt meinen Jüngern das beibringen, was der Weg Gottes ist? Denn die Jünger haben geglaubt, wenn Jesus jetzt nach Jerusalem kommt, wird er das Königreich aufrichten. Wir müssen uns ein bisschen hineinversetzen in die Jünger und dann verstehen wir den Herrn Jesus. Die Jünger, die waren drauf, die haben sich gedacht, jetzt geht es richtig los. Jetzt kommt, unser Herr hat gesagt, er wird das Königreich aufrichten und unser Herr ist der König, der Messias und von dem ist im Alten Testament vorausgesagt und er wird die Römer raushauen und es wird wunderbar werden. Und der Herr Jesus sagt, wie kann ich den Jüngern das erklären, dass ich verworfen werde und dass ich leiden muss? Der hat manchmal davon geredet, hat manchmal vorausgesagt, die hohen Priester werden mich verwerfen und ich werde leiden müssen und am dritten Tag werde ich auferstehen. Er hat es insgesamt 5-mal vorausgesagt. Aber es war irgendwie schwer für die Jünger, sich da hinein zu versetzen. Und jetzt hat Jesus gesagt, ich treffe mich jetzt mit meinen Jüngern in einem Geheimtreffen sozusagen. Und jetzt erkläre ich ihnen das Passa. Und jetzt erkläre ich ihnen das Königreich. Jetzt erkläre ich ihnen den Ablauf, wie es wirklich geschehen soll. Es wird eben zwei Phasen geben, eine unsichtbare und eine sichtbare Phase. Und wo soll ich mein Königreich aufrichten? Natürlich in der Hauptstadt, in Jerusalem. Und er trifft sich in Jerusalem mit ihnen. Im Herzen der Stadt, die der Messias nicht mag, im Herzen der rebellischen Stadt, da gibt es einen Hausherrn, geht zu dem und sagt, wo ist das Zimmer? Und er hat einen großen Saal, heißt es in Vers 12. Einen großen Saal. Der hatte viel Platz für Jesus. Nun, wenn wir das Lukas-Evangelium lesen, wie hat das angefangen, das Lukas-Evangelium, mit zu Weihnachten? War da viel Platz für Jesus? Kein Platz für Jesus. Kein Platz für Jesus, für den, der gekommen ist. Aber hier war ein Mann, der hat ein Haus, der hat viel Platz für Jesus. Und das hat er zur Verfügung gestellt. Ein anderer hat einen Esel zur Verfügung gestellt. Der König kommt und will dein Haus, der König kommt und will dein Auto statt den Esel. Der König möchte, der König braucht es. Stelle es ihm zur Verfügung. Gut, der Mann stellt ihm das Haus zur Verfügung. Der Herr hat Recht drauf, denn er ist der Herr. Der Herr braucht es. Ihr sollt zu dem Hausherrn sagen, der Lehrer sagt ja, wo ist das Gastzimmer, wo ich mit meinen Jüngern das Passa essen mag? Und dann kommt dieser feierliche Augenblick. Und man denkt sich, wieso denn so feierlich und wieso gerade beim Passafest und wieso macht er das, was macht er, der Herr Jesus? Nun, der Herr Jesus hat hier ganz, ganz was Wichtiges vor. Er möchte den Jüngern zeigen, mein Tod ist kein Zufall. Es wird für euch ausschauen wie ein Unfall, was jetzt kommt. Es wird für euch ausschauen wie ein furchtbarer Fehler. Was machst du? Du lässt dich jetzt wieder verhaftet und jetzt wieder gekreuzigt. Und der Jesus möchte denen zeigen, mein Tod ist kein Zufall und kein Unfall. Mein Tod ist auch nicht das Opfer von einem Irrtum. Wie man so sagt, oh je, ist leider passiert, es war ein Fehler von den Behörden. Es war auch nicht ein Versagen von dem Herrn Jesus. Vielleicht könnte den Jünger dann denken, jetzt hat unser Herr hat versagt. Er kommt als König und wird gekreuzigt. Er hat versagt. Und weil der Herr Jesus das vorausweiß, macht er hier ein ganz feierliches Treffen an diesem Passamahl, an diesem letzten Passamahl. Die Juden haben ja alle an diesem Tag das Passamahl gefeiert. Und dann wollte er ihnen zeigen, schaut, mein Tod ist eigentlich die Erfüllung dieses Passamahls. Mein Tod ist die Erfüllung von dem Lamm, das jedes Jahr geschlachtet wird zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Da war ein Lamm, das musste das Blut lassen, damit die Israeliten gerettet werden. Und so bin ich das Lamm, das das Blut lässt, damit die Israeliten gerettet werden. Ich bin die wahre Erfüllung von dem Passamahl. Mein Tod war schon lange von Gott vorausgeplant und vorausgesehen. Und jetzt sollten die Jünger das verstehen. Und dann kommt dieses Essen. Die Juden haben ja einen gewissen Ritus beim Passa-Essen. Es sind hier 10 Punkte. Das weiß man aus dem Talmud, aus dem jüdischen Religionsbuch sozusagen, Auslegung und so weiter. Der jüdische Talmud gibt uns heute, man kann es heute nachlesen im Talmud, wie so das Passamahl abläuft. Zuerst wird einmal ein Becher, und es ist kein Kelch, es ist kein goldener Kelch mit und so weiter, also ein ganz normaler Becher. Da wird der Becher gemischt mit Wasser und Wein und noch verschiedenen Gewürzen und Honig, und dass es ein richtig gutes, schmackhaftes Getränk wird. Und dann wird der gesegnet und gelobt, also gelobt eigentlich, ein Lobesspruch wird gesagt. Und das zweite ist dann, der Hausvater taucht mit einem Lobesspruch in eine Schüssel so eine Sauce, das mit bitteren Kräutern und mit einer Sauce. Taucht er ein, nimmt ein paar Kräuter und taucht die Kräuter in die Sauce. Und die heißt Chasoreth, die Sauce. Und da beginnt er zu essen. Er ist der Vater, der Hausvater, in dem Fall ist der Hausvater der Herr Jesus, denn er hat die anderen eingeladen. Das dritte ist dann, dass der zweite Kelch, also das zweite Mal wird ein Becher wieder gemischt mit Wasser und Wein und so weiter. Und dann fragt der Sohn, der älteste Sohn des Hauses, fragt den Vater, warum tust du das und warum machen wir das, Vater? Und dann muss der Vater erklären, warum das Passalam geschlachtet wird und warum das gegessen wird. Nun, in dem Fall wissen wir nicht, wer von den Jüngern gefragt hat, aber es war ein strenger vorgeschriebener Ritus und man kann sich gut vorstellen, dass die Jünger sich ganz streng daran gehalten haben. Einer stellt die Frage, der Herr Jesus erklärt. Dann wird der erste Teil des großen Hallels gesungen, Psalm 113 und Psalm 114, werden gesungen. Das ist das vierte. Das fünfte ist dann wird der zweite Kelch, der gemischt worden ist, der wird jetzt herumgereicht und getrunken. Zuerst trinkt der Hausvater und dann trinken die anderen. Und dann wäscht der Vater seine Hände, nimmt 2 Stück Brot und eins davon bricht er und legt es auf das andere Brot, das nicht gebrochen ist. Und er spricht wiederum ein Gebet, ein Dankgebet über dem Brot und dankt für das Brot der Erde. Dann wickelt er das Brot mit bitteren Kräutern und taucht jetzt das Brot und die Kräuter in die Chasoreth, in die Sauce ein. Und dann isst er wieder, beißt davon ab und gibt den anderen auch. Und sie essen wiederum ein Stück. Dann nehmen sie auch ein Stück von dem Fleisch dazu, von dem Lamm. Und dann wird das Lamm gegessen. Das ist das eigentliche Essen. Also das beginnen alle zu essen. Und dann, das ist dann schon der siebte Punkt, nach dem Essen, als Abschluss nach des Essens, ist es so, dass der Vater, der hört auf mit dem Essen. Und wenn der Vater aufhört, dann hören alle auf. Nachdem der Vater den letzten Bissen gegessen hat, isst überhaupt niemand mehr was. Das Lamm sollte gegessen sein. Wenn es nicht gegessen ist, dann müsste man noch andere, wenn es zu groß ist, dann müsste man noch andere Familien einladen, Nachbarn, damit das Lamm aufgegessen werden kann. Es muss aufgegessen werden, das Fleisch. nach dem Essen, wenn der Vater fertig gegessen hat und das abschließt, das Essen, dann kommt der dritte Becher, wird nochmal ein Becher mit Wasser und Wein gemischt und mit den verschiedenen Gewürzen und so. Und dann, achtens, kommt dann nach dem dritten Kelch, wird dann gesungen. Die Psalme 115 bis 118 wird gesungen, durchgesungen. Das ist der zweite Teil des großen Hallel. Und nachher wird, nach dem Liedersingen, gibt es noch einen vierten Kelch. Als Abschluss wird dann nochmal gesungen, der Psalm 120 bis 137, das kleine Hallel. Gesungen und nach dem Singen, das dauert noch recht lang, so Psalm 120 bis 137, das sind ganz kurze Psalmen, aber das wird alles durchgesungen. Und dann ist fertig. Und wir dürfen annehmen, dass der Herr Jesus das genauso gemacht hat. Aber etwas ist interessant und da möchte ich jetzt darauf aufmerksam machen. Es heißt hier, Vers 15, der Jesus sagt, mit großer Sehnsucht habe ich begehrt, dieses Passa mit euch zu essen, bevor ich leide. Denn ich sage euch, ich werde davon auf keinen Fall mehr essen, bis dass es erfüllt sein wird im Königreich Gottes. Das ist das Erste. Hier sagt der Herr Jesus, ich werde mit euch nie mehr Passa essen. Ich werde mit euch nie mehr Passa essen, bis das Reich Gottes kommt. Das Reich Gottes natürlich in Herrlichkeit. Nicht im Geheimen, denn gerade das Reich Gottes im Geheimen wird jetzt aufgerichtet. Aber bis es dann in Herrlichkeit kommt, da werde ich nie mehr essen mit euch. Das muss schon ein Schock gewesen sein für die Jünger. Und er nimmt einen Becher, heißt es hier, Vers 17. Er nahm einen Becher. Nicht den Becher. Er nahm einen Becher. Nun, das war, wie wir es von dem Ritus wissen, war das der dritte Becher, weil das Matthäus sagt, nach dem Mahle nahm er den Becher. Nach dem Mahl, das ist genau der Becher, was ich vorher erklärt habe, der dritte Becher. Nach dem Essen, das dritte Kelch, der erste, zweite sind schon vorbei. Dritte Kelch nach dem Mahle. Lukas sagt nur einfach, er nahm einen Becher. Aber Matthäus definiert es genau, dass es dieser Becher nach dem Essen war. Also der dritte. Matthäus 26 ist es. Ich weiß jetzt den Vers nicht. Und jetzt nimmt er den Becher in die Hand. Und jetzt müssen wir genau lesen. Was steht da? Er dankt und sagt, nehmt ihn. Teilt ihn unter euch. Haben sie ihn genommen? Nein. Niemand nimmt den Becher. Er sagt, nehmt ihn und teilt ihn unter euch, denn ich sage euch, ich werde auf keinen Fall, ich werde nicht mehr von dem Erzeugnis des Weinstocks trinken, bis dass das Königreich gekommen ist. Das wird das letzte Mal sein, dass ich mit euch einen Becher trinke. Das Staunen der Jünger wird noch größer gewesen sein. Dritter Kelch, dritter Becher. Aber er trinkt ihn nicht, steht nichts davon trinken. Er sagt nur, das ist das letzte Mal. Aber da steht noch der Becher mitten am Tisch, beziehungsweise am Boden. Den Tisch gab es keinen, es gab höchstens ein Brett oder sowas am Boden. Und was macht er? Wird nicht getrunken. Er nimmt Brot. Und die Jünger sagen, Moment, Passaritus ist falsch. Was machst du? Er nahm Brot, das war jetzt gar nicht dran. Das Essen ist fertig. Wenn das Lamm gegessen ist, wird nichts mehr gegessen. Das Essen ist fertig. Der dritte Kelch sollte jetzt getrunken werden, er steht aber nur noch da. Dann nimmt Jesus Brot, dankte, brach und gab ihnen und sagte, dieses ist mein Leib. Also das im Sinne von das bedeutet mein Leib. Ne? Dieses ist mein Leib. Schaut her, dieses ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis, zur Erinnerung an mich. Und ebenso dann auch jetzt kommt's. Und ebenso auch den Becher. Nach dem Mahl. Was hat er gemacht? Der Becher stand im Zentrum. Der wurde gemischt. Dann kommt das Brot, das wird herumgereicht, gegessen. Und dann kommt dieser Becher. der dritte Becher. Und der wird jetzt herumgereicht. Und er sagt, den Becher nimmt, sagt noch und nimmt den Becher nach dem Mahl und sagt, dieser Becher ist der neue Bund in meinem Blut. Dieser Becher steht offensichtlich im Zentrum an jenem Abend, Gründonnerstagabend. Dieser dritte Becher steht im Zentrum des ganzen, der ganzen Zusammenkunft. Und er erklärt ihnen jetzt, dass so wie dieser Becher hier mit Wein gefüllt ist, so wird er selber vergossen werden. Dieser Becher ist ein Zeichen sozusagen. Dieser Becher ist der neue Bund. Das heißt nicht, dass der Becher der Bund ist, sondern der Becher bedeutet der neue Bund. Stellt diesen neuen Bund dar. In meinem Blut. Das für euch vergossen. Und dann haben sie getrunken. Also zuerst das gegessen, das Brot und dann getrunken. Deshalb machen wir das auch so. Wir nehmen zuerst das Brot und dann den Wein. Dieser Becher beinhaltet sozusagen symbolisch gesehen das Blut des Herrn Jesus. Natürlich nicht wirklich, denn die wussten, wo das Blut ist. Und sie hätten auch niemals Blut getrunken, wäre strengstens verboten gewesen. Niemals würde ein Jude Blut trinken. Aber hier sagt der Herr Jesus, mitten im Passa-Ritus, unterbricht den ganzen Passa-Ritus und sagt, dass dieser dritte Kelch, dieser dritte Becher, ist der neue Bund. Und jetzt tut das zur Erinnerung an mich, denn ich werde nicht mehr mit euch trinken. Der Jesus hat, von diesem Dritten hat er noch mitgetrunken, oder? Er ist immer der Erste, der trinkt und der anderen danach. Ja, und der Vierte? Der Vierte? Bei Matthäus heißt es, sie standen auf und sangen das Lob, das Hallel. Psalm 113 und 14, welche Psalmen auch immer jetzt. Sie haben das Hallel fertig gesungen, aber der vierte Kelch, vom vierten Kelch wird nie mehr was gesprochen. Aber der Herr Jesus sagt was anderes. Er sagt in Vers 18, ich werde nicht mehr von dem Erzeugnis des Weinstocks trinken, bis das Königreich Gottes gekommen ist. Ich werde mit euch nicht mehr trinken, bis das Königreich gekommen ist. Und dann wird das Königreich kommen. Und dann werden wir trinken. Vers 28. Ihr seid es, die mit mir geblieben sind in meinen Versuchungen. Und ich vermache euch, so wie mir mein Vater vermachte, ein Königreich, damit ihr esst und trinkt an meinem Tisch, in meinem Königreich, und sitzt auf Thronen und richtet die 12 Stämme Israels. Dann ist Passalam fertig. Dann ist das Passamal fertig. Dann ist das letzte Passamal zu Ende. Jetzt ist es nicht zu Ende. Das letzte Passamal, was der Herr Jesus mit den Jüngern gegessen hat, hatte nie einen Abschluss, weil der vierte Kelch nicht getrunken wird. Aber dann werde ich es mit euch neu trinken im Königreich. Dann werde ich es mit euch neu feiern im Königreich Gottes. Dann werdet ihr mit mir essen und trinken in meinem Reich, in meinem Königreich. Also, was sollen die Jünger lernen? Was sollen die Jünger lernen in dieser ganzen Zeit? Sagt, schaut, ich bin jetzt der König und ihr seid meine Untertanen. Die anderen haben mich verworfen. Ihr seid meine Untertanen. Ich gehe hin als das Passalam und ich werde geschlachtet. Und jetzt, Kapitel 24. Jetzt wird der König geschlachtet. Jetzt wird der König geschlachtet und es kommt, wie es kommen muss. Die Jünger sind völlig am Ende. Die Jünger sind enttäuscht. Sie vergraben sich und verstecken sich und es ist für ihnen eine Welt zusammengebrochen. Der Herr Jesus hat es gewusst, dass es schwer wird für die Jünger, denn sie haben es einfach noch nicht verstanden. Aber dann, in Kapitel 24, kommen die Frauen. Ja, wir haben den Messias, das Grab ist leer. Das Grab ist leer und ein Engel hat gesagt, er ist auferstanden und so weiter. Und die Jünger glauben nur nicht. Sie verstehen diese ganze Sache nicht. Und dann lesen wir in Kapitel 24, Vers 13, zwei von den Jüngern, das waren jetzt nicht die von den Zwölfen, sondern es waren andere, aber die waren auch mit den anderen zusammen, also die haben natürlich alles gewusst, was der Jesus mit den Jüngern gefeiert hatte und so weiter. Zwei von den Jüngern, der eine hieß Kleopas und noch ein anderer, die gingen nach Emmaus, und ich lese nicht die Geschichte, denn ihr kennt sie alle, aber es heißt, dass sie waren traurig und sie haben sich unterhalten über diese traurigen Sachen, dass Jesus gekreuzigt worden ist. Und dann heißt es, während sie so gingen, da kam ein Fremder zu ihnen, und nämlich der Herr Jesus war es. Vers 16, aber ihre Augen wurden festgehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Und dann geht er mit ihnen, und was habt ihr da, worüber redet ihr da? Ja, weißt du das nicht? Bist du der Einzige in Jerusalem, der das nicht weiß? Bist du der Einzige, der nicht wirklich Kenntnis hat von den Dingen, die in Jerusalem passiert sind? Dann sagt er, ja, was denn? Vers 19. Ja, die Sachen von Jesus, der Nazarener, der war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort von Gott und von dem ganzen Volk. Und wie sie ihn, wie unsere hohen Priester und unsere Obersten zum Todesurteil auslieferten und ihn gekreuzigt haben. Vers 21. Aber wir waren in der Hoffnung, dass er es ist, der im Begriff ist, Israel zu erlösen. Jedoch zu allem diesem verbringt man heute den dritten Tag, seitdem das geschehen ist. Zudem noch versetzten uns einige Frauen von uns in Staunen, die früh am Morgen zum Grab kamen, und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, sie hätten auch eine Vision von himmlischen Boten gesehen, die sagten, er lebe. Und einige von denen bei uns gingen weg zum Grab und fanden es so, wie auch die Frauen sagten, ihn selbst aber sahen sie nicht. Komisch. Vers 25, da sagt er zu ihnen, warum seid ihr denn so unverständlich? Warum seid ihr so langsam zu begreifen? Warum glaubt ihr denn nicht den Propheten? Also es war sehr freundlich von dem Herrn Jesus, dass er so mit ihnen gegangen ist und ihre Zweifel und Klagen angehört hatte, ohne sich ihnen aufzudrängen. Und dann hat er ihnen mit ihnen geredet. Aber was war so schwierig für die Jünger? Warum haben sie so Schwierigkeiten gehabt, an die Auferstehung zu glauben? Sie haben zwei Probleme gehabt. Das erste, die religiösen Führer, die waren so stark damals. Und die hatten so starken Einfluss auf das Volk. Und die haben Jesus getötet. Und da muss es wohl richtig gewesen sein. Für einen Katholiken, der ein strenggläubiger Katholik, wenn der Papst was tut, das muss richtig sein. So müssen wir uns das vorstellen. Ganz strenggläubige Katholiken, und da tut der Papst was, und alles, was der Papst tut, ist richtig. Und alles, was die religiösen Führer tun in Jerusalem, das ist richtig. Tod und Auferstehung eines Messias, die haben auch nicht gepasst in die ganze Vorstellungen, die sie gehabt haben von dem Messias und von seinem Königreich. Wieso soll ein Messias sterben? Das heißt, also, das waren ihre zwei großen Probleme, die sie hatten. Sie haben ein falsches Messias-Verständnis und ein falsches Verständnis vom Reich Gottes gehabt. Und das heißt, was muss Jesus jetzt also tun, damit sie das richtige Verständnis bekommen? Ganz klar, er muss ihnen von der Bibel her zeigen, dass der Messias sterben musste. Und dass diese Erlösung, die der Messias gebracht hat, dass die nur durch das Sterben kommt. Und nicht einfach, dass er als Messias sich auf den Königsthron von Jerusalem setzt und sagt, und ich bin jetzt der König. Das heißt, er musste ihnen jetzt die Bibel erklären, und genau das tut er. Das heißt hier, habt ihr nicht verstanden, Vers 26, musste nicht der Messias dieses leiden und eingehen in seine Herrlichkeit? Und ich kann mir gut vorstellen, wie er sagt, ja, wo steht das? Ja, warte, ich erkläre es euch. Und Juden der damaligen Zeit haben die Bibel so gut gekannt, man brauchte nicht da irgendwie welche Bibeln dann und Buchrollen damit sich schleppen. Nein, der hat ihnen gesagt, denkt doch einmal an Psalm 16, hat er gesagt mit ihnen. Komm, gehen wir mal Psalm 16 durch, und jeder Jude kann Psalm 16 auswendig. Warum? Ja, das sind die Lieder, die sie ständig singen. Und dann gehen sie in Gedanken Psalm 16 durch, und er erklärt ihnen, da steht's doch, du wirst nicht zulassen, dass mein Leib die Verwesung sehe. der redet von dem Messias. Und Jesaja 53 sind sie durchgegangen. Kennt auch jeder Jude auswendig. Und dann sind sie durchgegangen. Da steht es doch. Er wird in die Länge leben, nachdem er gestorben ist. Wie kann er denn leben, nachdem er gestorben ist? Und dann hat er ihnen die Schriften geöffnet, heißt es. Er hat ihnen also gezeigt, eure Messias-Erwartungen waren einseitig. Der Messias musste sterben. Und die Erlösung, die der Messias bringt, ist eine Erlösung von Sünden. Und die kann nur durch das Sterben gebracht werden. Also die Leiden des Messias waren genau nach Plan Gottes. Wahrscheinlich hat er ihnen das Passa erklärt. Das Passa ist genau, das musste zuerst kommen, bevor das Königtum kommt. Zuerst muss ein Passa sterben, bevor ein David kommt. Zuerst muss ein Passalam sterben, damit die Israeliten raus können aus Ägypten und dann kriegen sie ihren König. Ah, wenn Israel einen König bekommt, muss vorher ein Passalam sterben. Ja, der Messias muss vorher ein Passalam sein, bevor er ein David wird. Aha. Schön langsam hat es gedämmert. Der Tod war kein Fehler. Das war kein Hindernis für seine Herrlichkeit. Sondern es war der Weg zur Herrlichkeit. Das war genau das entscheidende Mittel, um die Erlösung zu bringen, war der Tod. Das war schwer für die Jünger. Aber jetzt ist ein Problem, oder? Also, wir glauben, dass Jesus auferstanden ist. Gut. Die Jünger haben sich gedacht, gut, wir glauben, dass er auferstanden ist. Du hast uns überzeugt. Jetzt haben wir aber ein Problem. Wenn er auferstanden ist, wo ist er? Ja, gute Frage. Wo ist er? Und der Herr Jesus hat auch ein Problem. Wie sage ich es meinen Kindern? Wie kann ich es das jetzt denen beibringen? Dass ich es bin? Können sie sagen, ja übrigens, der Messias, der bin ich. Das geht nicht. Was mache ich? Der Herr Jesus stellt sich so, als ob er weitergehen möchte. Sie sind angelangt in Emmaus und sie sagen, komm, es ist Abend, das war so spannend mit dir, das war so, unser Herz brennt, wie du uns da die ganze Bibel erklärst. Bleib doch bei uns. Es will Abend werden. Also gut, sagt Jesus, ich komme zu euch. Vers 29 am Ende, er ging zusammen mit ihnen, um mit ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er sich mit ihnen zu Tisch gelegt hat. Also sie setzen sich nieder zum Essen. Es ist schwer für den Herrn Jesus und es ist schwer für die Jünger. Denn die Jünger können sich sagen, also wenn der Herr Jesus auferstanden ist, dann ist er irgendwie ja was anderes. Nach dem Tod wird man irgendwie anders. Und jetzt könnte jeder kommen und könnte sagen, und übrigens, ich bin der auferstandene Jesus. Aber ich schaue ein bisschen anders aus. Ich bin doch trotzdem der auferstandene Jesus. Das kann jeder sagen. Wie könnte man ihn erkennen? Wie könnte man sich sicher sein, dass das Jesus ist, wenn einer kommt und sagt, ich bin Jesus? Es hätten wirklich leicht Betrüger auftreten können in der damaligen Zeit. Und jetzt ist die Frage, wie hat ein Fremder seine Jünger überzeugt? Und das Interessante ist, wir lesen hier, sie wurden überzeugt durch eine Handlung. Er nahm das Brot, lobte und brach, dankte und brach und reichte es ihnen. Er nahm, dankte, brach und gab. Und dann denken die Jünger, Moment mal, Passafest, die 12 haben uns erzählt, er nahm, dankte, brach und gab ihnen das Brot. In dem Moment heißt es, wurden ihnen die Augen aufgetan. Wodurch, steht nicht da. Nicht durch ein Wunder Gottes. Wahrscheinlich durch die Handlung, die hier passiert ist, steht nicht da. Aber eins ist klar, sie erkannten ihn und er wurde unsichtbar vor ihnen. Es steht nicht da, sie haben seine Wundmale gesehen. Es steht nicht da. Woran haben sie ihn erkannt? Sie haben es später dann erzählt, in Vers 35, glaube ich, ja. Sie erzählten später, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war. Wie? Beim Brechen des Brotes. Entweder am Brechen des Brotes oder beim Brechen des Brotes oder während er das Brot gebrochen hat. Sie haben eine Handlung haben sie da vor sich gehabt Und diese Handlung hat ihnen, oder durch diese Handlung oder bei dieser Handlung wurden ihnen die Augen aufgetan. Jetzt verstanden sie, dass die Bedeutung von dem Abendmahl. Tut das zur Erinnerung an mich? Die Jünger haben das schon weitergegeben. Das sollten wir tun, als Erinnerung an ihn. Und jetzt wird es ihnen, dämmert es ihnen. Niemand anderer in der Welt hat seinen eigenen Leib zu unserer Erlösung geopfert. Jetzt wussten sie, wer der ist, der Messias-König, der starb, um für Israel Sünden zu sterben. Der starb, um für Israel Sünden, um Israel von den Sünden zu erlösen. Und jetzt haben sie erkannt, wer er ist. Und in dem Moment, als sie ihn erkannten, wer er ist, war es nicht mehr nötig, dass er da ist, dass sie ihn sehen. Er blieb ja da, aber er wurde unsichtbar. Jetzt ist nicht mehr nötig, dass man ihn uns sichtbar vor sich hat. Und wie ist es bei uns? Sobald jemand den Messias erkannt hat, ist es nicht mehr nötig, dass der Messias sichtbar da ist. Er ist ohnehin da. Er ist unsichtbar sowieso da. Und wenn wir Brot und Wein vor uns stehen haben, Geschwister, dann ist die Gefahr, dass man das als Routine macht, ja, das sind so die letzten 10 Minuten, die hängen wir noch so an unsere Singen. Nein. Und beten? Nein. Das ist das Eigentliche, was der Herr Jesus gesagt hat. Das sollten wir tun. Das heißt, der Herr Jesus gibt eine Erinnerungshilfe an seinen Tod. Und es geziemt sich in seiner Gegenwart, dass wir ganz besondere Weise uns konzentrieren auf das, was er getan hat für uns. Tut das zur Erinnerung an mich. Tut das zur Erinnerung an mich. Und als sie ihn erkannten, dann war er weg. Der Herr ist weg, der Herr ist unsichtbar, aber er hat uns ein Symbolmahl, ein symbolisches Essen hinterlassen. Wir sind auch auf einer Reise unterwegs. Wo ist unser König? Und wie öffnet er uns die Augen? Brannte nicht unser Herz, als er uns aus der Schrift zeigte? Der Herr öffnet die Schrift und der Herr gibt ihnen das Symbol von dem Brot und von dem Wein. Es gab einmal eine Geschichte, ich habe es vergessen, ich habe es schon einmal erzählt, vor vielen Jahren. Es gab mal eine Geschichte von einem Fürsten in England. Zur Zeit so von Richard Löwenherz. Ist das ein Begriff, Richard Löwenherz? Ist das hier kein Begriff? Schon. In Österreich ist ein Begriff. In dieser Zeit gab es einen Fürsten, einen Lord, und der hatte Anhänger, eine Schar von Anhängern, und er musste ins Ausland, weil er verfolgt wurde, musste er ins Ausland. Und er hat sich gedacht, was tue ich, damit meine Anhänger mich in guter Erinnerung behalten und immer an mich denken und weiterhin sich bewusst werden, dass ich wiederkommen werde zu ihnen. Und dann hat er ein Mosaik anfertigen lassen am Boden. Und wenn du das angeschaut hast, dann siehst du nur irgendwie verschiedene Farben und denkst du, ja, moderne Kunst. Aber dann hat er auch einen Kelch machen lassen, einen großen Kelch, der schimmerte. Und wenn man den in die Mitte von dem Mosaik hingestellt hat und aus einer gewissen Perspektive hineingeschaut hat in den Kelch, sah man die Gesichtszüge des Lord in dem Kelch sich widerspiegeln. Und ein schönes Bild. Und der Herr Jesus hat es nicht so gemacht mit uns, aber der Herr Jesus gibt uns Wein und Brot. Ganz einfache Dinge, damit wir sein Charakter und sein Wesen vor Augen haben, was er für uns getan hat. Damit wir ihn selber vor Augen haben. Und er hat uns das Wort hinterlassen. Das ist eine Erinnerungsstütze für unser geistliches Leben. Und wenn wir zusammenkommen, Geschwister, und das tun, dann ist das nicht ein Anhängsel oder eine Routinesache, sondern müssen wir uns bewusst werden, es ist was Wichtiges. Wenn man etwas oft tut, kann es einem zur Routine werden. Das Problem ist nicht, dass man das dann weniger oft tun soll. Manche sagen, ja, weißt du was, feier das Abendmahl nur noch jedes Jahr einmal, dann ist das kein Problem mehr. Nein. Wenn ich meine Frau nur einmal im Jahr küsse, weil man denkt, ja, sonst kommt es in die Routine, das wäre doch auch nicht schön, wenn ich sie nur als Routine küsse, dann küsse ich sie nur einmal im Jahr. Das ist nicht die Lösung der Sache. Ich muss mir einfach mehr bewusst werden, wer der ist, den ich so schätze und verehre. Muss man es einfach bewusst machen. Deshalb muss man auch dementsprechend darüber nachdenken und dementsprechend, wisst ihr, wenn wir zusammen sind und das Mahl des Herrn zu uns nehmen, dann wünschte man sich oft, dass jemand aufsteht und etwas von dem Herrn vorliest, was uns in der Erinnerung auch hilft. Manchmal vielleicht liest jemand Psalm 22 oder Psalm 69 oder Jesaja 53 oder jemand liest nur einen Vers aus Jesaja 53 oder aus Psalm 22 heraus oder aus dem Psalm 16 oder eine andere Sache von Jona Kapitel 2, wo man sieht, wie das Gebet von Jona ist, wie das Gebet des Herrn Jesus im Schoß der Erde. Und versteht ihr? Das heißt, dass ich mich innerlich vorbereite, wenn ich sage, ja, heute haben wir wieder Sonntag. Was werde ich bringen? Ich rede jetzt die Männer an, die Brüder. Die Frauen und die Schwestern werden sich innerlich vorbereiten. Aber die Brüder sind auch aufgerufen zu sprechen. Das heißt, zu beten und einfach dem Herrn etwas von mir zu bringen. Wir sollen nicht mit leeren Händen vor Gott erscheinen, heißt es in 5. Mose 16. Nicht mit leeren Händen erscheinen vor dem Herrn, sondern mit gefüllten Händen. Jetzt bringe ich was. Und das, wenn es nur ein Gebet ist, das ich bringe. Und wenn es nur ein Wort ist, das ich bringe. Oder ich habe ein paar Gedanken zu dem Wort dazu, was mir wichtig geworden ist. Aber es ist das Wort, das im Zentrum steht. Und es ist der Herr selber, der im Zentrum steht. Oder ein Liedvers, den ich gelesen habe und den ich vorlese. Oder das wir dann auch singen. Wir singen nicht einfach ein Lied. Wir haben uns das angewohnt, zu sagen, ein Liedwunsch, oder? Wir haben uns das angewohnt. Ja, man wünscht sich ein Lied. Man wünscht sich nicht ein Lied. Man hat ein Anliegen für ein Lied. Warum? Weil dieses Lied jetzt ein Beitrag ist zur Ehre des Herrn. Es ist nicht, weil ich habe das Lied, das gefällt mir so, habe ich schon lange nicht mehr gehört. Nein, das Lied ist ein Beitrag zur Ehre des Herrn oder zur Auferbauung von den Gläubigen, das uns hilft, den Herrn zu ehren. Und dann schlage ich das Lied vor. Wenn ich eine Frau bin, ich kann das dem Mann sagen. Der Mann ist eigentlich der durch den das gehen soll, oder? Alles, was in die Öffentlichkeit geht, geht eigentlich über den Mann. Und dann meine Frau sieht ein Lied und das wäre jetzt gut zu singen, dann sagt sie mir, das wäre nicht, ich schaue mal an und überlege mir, ja doch, das ist gut, wir singen das Lied. Also, so können wir den Herrn ehren. Und so können wir uns das richtig bewusst machen, wenn wir das Mahl des Herrn feiern oder essen, wie man das auch sagt. Es ist in gewissem Maße, in einem gewissen Sinn auch eine Feier. Ja. Jedenfalls, der Herr Jesus, als sie dann so reden, die Jünger, da steht plötzlich der Herr Jesus mitten unter ihnen. Er war vorher auch schon da. Nur vorher war er unsichtbar da, jetzt ist er sichtbar da. Es heißt hier, sie haben dann miteinander geredet und während sie redeten, Vers 36, stand Jesus selbst in ihrer Mitte. Geschwister, mir ist das so bewusst geworden, während sie singen und während sie ihre Versammlung haben und während sie reden, der Herr Jesus steht in ihrer Mitte. Nur sehen sie ihn nicht, mit den äußeren Augen. Mit den inneren Augen aber sollen wir ihn sehen. Da war er auch, natürlich dann auch, hat er sich sichtbar gemacht und er sagt, Friede euch. Sie haben sich, sind natürlich erschrocken, ist klar, werden wir auch erschrecken. Aber dann stellt er sich hin und sagt, Vers 44, dies sind die Worte, die ich zu euch redete, als ich noch mit euch zusammen war. Alles muss erfüllt werden, was über mich geschrieben ist im Gesetz Mose und den Propheten und den Psalmen. Und er tat ihnen den Denksinn auf, um die Schriften zu verstehen. Das Denken hat ihn aufgetan. Zuerst hat er die Schrift aufgetan und jetzt tut er ihnen das Denken auf. Und genau das ist der Dienst des Herrn Jesus heute auch. Er tut unseren inneren Sinn auf, damit wir die Schriften verstehen. Wir können es nur verstehen, wenn wir es vorher lesen. Ohne Lesen geht es nicht. Aber wenn wir drin leben, der Herr kann uns mehr und mehr Licht schenken. Und so steht es geschrieben, so musste der Messias, der Gesalbte, leiden und auferstehen von den Toten am dritten Tag. Und muss verkündigt werden unter auf seinen Namen hin Buße und Vergebung der Sünden für alle, die in den Völkern sind, beginnend von Jerusalem. Jerusalem ist das Zentrum. In Jerusalem ist er gestorben, in Jerusalem hat er sein Königreich aufgerichtet, unsichtbar. Und eines Tages wird er in Jerusalem sichtbar sein Königreich aufrichten. Bleibt in Jerusalem, sagt er zu ihnen. Und nachher, nachdem sie den Heiligen Geist bekommen haben, schickt er sie weg von Jerusalem. Jetzt hinaus. Damit möchte ich schließen für heute. Stehen wir auf zum Gebet. König der Könige, was taten sie dir? Du bist der König der Könige, und was hat man dir angetan? Aber du hast es ergehen lassen, über dich ergehen lassen, damit du auch überhaupt König werden kannst über unsere Herzen, damit du erlöste Herzen an dich ziehen kannst. Und Herr, wir beten, dass dein Königtum uns ganz real wird in unserem täglichen Leben, dass wir im Bewusstsein deiner Gegenwart, im Bewusstsein der Gegenwart des Königs leben. Wir danken dir, Herr, dass wir eines Tages dich dann sehen werden und erkennen, du warst immer in unserer Mitte. Und danke, dass du uns auch heiligst durch das Mahl des Herrn, dass du uns auch da eine Hilfe schenkst, um in Heiligkeit zu leben. Danke, dass du uns die Erinnerungshilfe gegeben hast in den Symbolen. Und danke, Herr, dass du uns, dass wir Gemeinschaft ausdrücken können durch das Mahl des Herrn. Wir beten, dass du uns segnest, dass wir in einer würdigen Weise, in einer dir würdigen Weise, dieses Mahl auch feiern oder essen, zu uns nehmen, die Zeit verbringen mit dir. Wir bitten dich um deinen Segen auch für heute weiter. Hilf, dass wir die ganze Woche im Bewusstsein der Gegenwart des Königs wandeln. Amen.